Funkhaus Nürnberg. Gong 97.1. Nachrichten.
Ich bin Joshua Heise. Die neue Koalition will bis zu den Sommerferien erste wirtschaftliche Entlastungen beschließen. Bundeskanzler Merz kündigte nach dem ersten Koalitionsausschuss bessere Abschreibungsmöglichkeiten, Bürokratieabbau sowie Gesetze zur Umsetzung des 500 Milliarden Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz an. Er erwarte, dass die Länder den Vorhaben zustimmen werden, da Vertreter der Länder den Koalitionsvertrag mitverhandelt hätten, so der CDU-Chef. Im wohl größten Prozess um Kindesmissbrauch in Frankreich ist das Urteil gefallen. 20 Jahre Haft für den Angeklagten. Der pensionierte Chirurg hatte jahrzehntelang insgesamt 299 Patientinnen und Patienten im Alter von durchschnittlich 11 Jahren missbraucht.
Meist waren die Kinder, als er sie missbrauchte, noch unter Narkose, zum Beispiel wegen einer Blinddarmoperation. Manchmal schon wach, allein im Krankenzimmer, ohne ihre Eltern. Der ehemalige Arzt, ein eher unscheinbarer Mann mit Halbglatze, hat alles gestanden. Die Höchststrafe war hier erwartet worden. Was bleibt, ist die Frage, wie es sein kann, dass niemand in seiner Familie oder im Krankenhaus merkte, dass er fast 300 Kinder missbraucht hat. Viele der teils noch heute traumatisierten Opfer können das nicht verstehen. Aus Frankreich, Dorothea Finkbeiner.
Eine Bewerbung als Ausrichter Olympischer Sommerspiele in München hat eine weitere Hürde genommen. Der Münchner Stadtrat hat mehrheitlich dafür gestimmt. Dagegen waren ÖDP Münchenliste und Die Linke die Partei. Das Konzept für die Spiele geht zunächst an den Deutschen Olympischen Sportbund. Allerdings gibt es Ende Oktober auch noch einen Bürgerentscheid. Ohne Zustimmung soll das Projekt für 2036, 2040 oder 2044 nicht weiterverfolgt werden. 300 Millionen Euro für den Ballermann, aber nicht so, wie man denkt. Der Bürgermeister von Palma de Mallorca, Martinez, will die Playa de Palma umfassend umbauen und sanieren und hat dafür ein 35-Punkte-Programm vorgestellt. Unter anderem sollen Straßen und Gehwege erneuert und alte Ein- oder Zwei-Sterne-Hotels in Wohnraum umgewandelt werden. Details will Martinez noch mit Anwohnern und Branchenverbänden absprechen. Eigentlich hätte er morgen an der Verleihung des Karlspreises in Aachen teilnehmen sollen. Jetzt hat der ukrainische Präsident Selenskyj seine Teilnahme laut einem Bericht des Spiegels abgesagt. Grund sei eine drohende russische Großoffensive. Selenskyj hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass Kremlchef Putin 50.000 Soldaten an der Grenze zur Region Sumy zusammengezogen habe. Der diesjährige Karlspreis geht an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Jetzt das Wichtigste aus Franken.
Weiterhin keine Belebung auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote in Mittelfranken liegt im Mai unverändert bei 4,6%. Damit ist unsere Region nach wie vor Schlusslicht in Bayern. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit bei uns um 0,4 Prozentpunkte zugenommen. Die Arbeitslosenquote der Stadt Nürnberg ist mit 7,5% die zweithöchste in ganz Bayern. Die wenigsten Arbeitslosen in Mittelfranken gibt es im Landkreis Roth. Hier liegt die Arbeitslosenquote bei nur 2,5%. Das gilt als Vollbeschäftigung.
Gong 97.1. Wetter.
Unser Mittwochabend wird sehr wechselhaft. Immer wieder ziehen dicke, dunkle Wolken über uns hinweg. Dann wird es immer wieder auch ein bisschen nasser. Gewitter ebenfalls möglich. Das Ganze bei aktuell 15 Grad. Morgen ebenfalls 16 Grad an der Spitze. Leider auch da viele Wolken dabei. Und unser Vatertag wird ein bisschen nass.
Frankens Classic Rock Sender.
Put on your red shoes.
Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg.
Willkommen beim Podcast Stadtgespräch. Ich bin Christian Wahle. Stadtgespräch ist der Podcast, in dem wir alle 14 Tage mit den Köpfen der Stadt sprechen. Heute bin ich am Laufer Schlagturm im Ordnungsamt der Stadt Nürnberg. Mit Amtschefin Katrin Kohr spreche ich über die vielfältigen Aufgaben, die ihr Amt beschäftigen. Von Waffenverbotszonen über das Veterinäramt bis zu Demos und Co. Steigen wir direkt ein.
Wir sind heute bei Ihnen, oder ich bin heute bei Ihnen, weil wir mal darüber sprechen wollten, als Chefin des Ordnungsamtes steigen wir so doch direkt ein. Wie sind Sie denn hier hingekommen und braucht es als Chefin bestimmte, ja, wie soll ich sagen, ein gewisses Ordnungsbedürfnis vielleicht?
Naja, das liegt mir sicherlich zugrunde. Ich bin zur Stadt gekommen, eigentlich direkt nach meinem Studium. Ich habe Jura studiert, Referendariat gemacht, unter anderem auch bei der Stadt Nürnberg. Dadurch laufen sie ja verschiedene Stationen bei Justiz, bei der öffentlichen Verwaltung und auch bei Rechtsanwälten. Ja, und dann habe ich ein bisschen gebraucht, mich zu entscheiden, was willst du machen? Und ich wollte gerne in die öffentliche Verwaltung gehen und wollte auch ein bisschen was Lebendiges arbeiten. Mhm. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich fing bei der Stadt Nürnberg an, beim Rechtsamt, für ein halbes Jahr.
Das heißt,
also
Sie
nicht
dann,
besonders lange.
Sie haben dann quasi Jura studiert? Oder
ja, genau. Okay. Ich bin Juristin, habe dann entsprechend als Justiziarin bei der Stadt Nürnberg angefangen, bin damals auch vom ehemaligen Rechtsamtsleiter angesprochen worden, weil ich ja hier schon Referendariat gemacht hatte. Und mir hat es halt ganz gut gefallen, für meine Heimatstadt zu arbeiten, die ich auch sehr liebe. Und dann habe ich relativ schnell bemerkt, es ist zwar einerseits schön, juristische Prozesse für die Stadt Nürnberg zu führen und Gutachten zu schreiben und so weiter. Und dann habe ich nach einem halben Jahr, wie gesagt, festgestellt, ach, da gibt es ja eine Abteilungsleiterstelle zu besetzen. Ich meine, es war auch explizit Voraussetzung, dass der Stelleninhaber oder die Inhaberin Jurist ist. So, und dann habe ich damals das Telefonbuch, das städtische, aufgeschlagen, wusste natürlich durch meine Ausbildung, was so ein Ordnungsamt zumindest alles machen sollte oder was da für Aufgaben mich erwarten würden. Ja, und dann wusste ich sofort vom Bauchgefühl her, das ist genau das, was ich machen will. Also ich will einerseits vom Rechtsgebiet her hat es mich noch einmal deutlich mehr interessiert. Und ich muss sagen, im Nachhinein völlig blauäugig habe ich mir auch gedacht, naja, und führen kannst du auch.
Okay. Jetzt, bevor meiner Vorbereitung auf unser heutiges Interview, habe ich mich mal damit auseinandergesetzt, für was das Ordnungsamt eigentlich alles zuständig ist. Denn wir im Funkhaus, ich arbeite ja bei den Nachrichten, beim Newsdesk, wir sind meistens mit Ihnen in Kontakt, wenn es um so Sachen wie Demos oder sowas geht.
Das stimmt, da rufen Sie immer fleißig an, ja.
So ist es, genau.
Wer demonstriert wann, wieso?
Genau, aber da gehört ja noch viel mehr dazu. Mhm. Können Sie uns mal so ein bisschen ein Bild geben, was eigentlich so alles, für was das Ordnungsamt eigentlich so zuständig ist? Also wir sind ja jetzt hier gerade am Laufertor und das ist ja ein großes Gebäude. Ich habe unten schon am Aufzug gesehen, es gibt super viele Bereiche. Nehmen Sie uns mal mit, wie umfangreich das eigentlich ist.
Also eigentlich müssten Sie mit mir noch das Gebäude verlassen und noch zwei andere Gebäude anschauen. Die gehören nämlich auch noch zum Ordnungsamt. Aber ich würde fast gerne mal umgekehrt anfangen, wenn ich Leuten erzähle, ich arbeite beim Ordnungsamt, sagt jeder sofort, ach, ihr macht immer die Knöllchen an die Fahrzeuge ran. Und das ist, was wir nicht machen. Also das ist beim Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung angesiedelt. Es war mal ein Jahr lang bei uns, aber wie gesagt, ist jetzt nicht mehr hier. Ja, was macht das Ordnungsamt? Ich gehe mal mit Ihnen aus dem Haus raus, gedanklich, und dann gehen wir zum Rathenauplatz. Dort finden Sie die Zulassungsstelle. Die Zulassungsstelle gehört zu uns. Ich denke, damit kann jeder was anfangen. Drüben bei der Hirschelgasse, fast schon in Sichtweite, ist auch die Führerscheinstelle. Da werden Ihre Führerscheine nicht nur bearbeitet, sondern werden aktuell umgetauscht. Da waren wir kürzlich vor 1-2 Monaten in der Presse. Großer Pflichtumtausch, den wir dort drüben zu bewältigen haben.
Da ging es um die 50er, 60er Jahre Oldschool-Führerscheine.
Sagen wir mal salopp formuliert, um die rosa und grauen Lappen, die so mussten umgetauscht werden. Aber sukzessive jetzt eigentlich alle Führerscheine, auch Kartenführerscheine, die unbefristet erteilt wurden. Ja. Ne? Das hat die EU jetzt umgestellt. Ab sofort muss regelmäßig der Führerschein erneuert werden, wohlgemerkt nicht die Fahrerlaubnis. Also Sie kommen da ohne Prüfung durch, aber Sie benötigen nach 15 Jahren eine neue Karte. Einfach, dass es immer ein schönes aktuelles Bild von Ihnen gibt und nicht wie jetzt zum Beispiel der von meinem Vater, der ihn noch in seiner jugendlichen Pracht zeigt, aber wo jetzt ein Polizist ihn nicht mehr erkennen würde, ne, wenn er diesen Führerschein vorzeigen würde.
Und da sind ja sicherlich auch mehr Informationen drauf, als jetzt auch nur das Bild und die Daten auf dem alten Lappen, in Anführungszeichen. Ne? Also ich bin mir sicher, da gibt es ja auch irgendwelche digitalen Informationen, die dann auf diesen Kärtchen gespeichert sind, oder?
Naja, nee, also da, es gibt jetzt nicht mehr Informationen.
Also es geht nur um diese Aktualisierung quasi?
Ja, unterm Strich schon. Ne? Und dass es halt kompatibel ist auch für andere europäische Staaten, die wurden schon einander angeglichen, um es mal so zu formulieren. Ja, das macht vor allem die Führerscheinstelle. Und wenn Sie jetzt bei uns hier im Haus sind, dann mache ich das jetzt nochmal ganz grob. Auch die Fahreignungsbehörde ist hier im Haus. Also das sind die Menschen, bei denen die ganzen Anzeigen landen, wenn sie vielleicht betrunken mit dem E-Scooter gefahren sind.
Stichwort MPU dann, oder?
Ja, genau. Ah, also die MPU machen nicht wir, das ist ja ausgelagert. Es gibt verschiedene MPU-Stellen, die das anbieten. Aber klar, ne? Auch Thema Drogenkonsum, aber auch Krankheiten jedweder Art, ne, die Sie an einer optimalen Fahreignung hindern, oder auch hochaggressives Verhalten im Straßenverkehr.
Und diese Leute kommen dann zu Ihnen und müssen hier quasi ihren Führerschein abgeben beziehungsweise wieder neu beantragen?
Oder in der Regel, entweder hat es das Gericht bereits entzogen, das Amtsgericht, oder wir haben das im Vorfeld getan, aufgrund einer polizeilichen Meldung beispielsweise. Und dann können auch wir die Fahrerlaubnis wirklich entziehen. Und ja, dann dürfen Sie praktisch nicht mehr Auto fahren.
Aber da würde es mich mal interessieren, haben Sie dann hier im Haus einen Sicherheitsdienst? Also das ist ja schon ein emotionales Thema. Und ich bin mir sicher, dass es da auch Publikum gibt, das dann mit diesen Entscheidungen nicht einverstanden ist.
Wir haben keinen Sicherheitsdienst mehr. Aber das Thema Bedrohungsmanagement ist bei uns generell ziemlich hoch. Sicherheitsdienst haben wir nur in der Zulassungsstelle, in der Führerscheinstelle, weil da einfach wirklich Massen an Menschen kommen. Ja. So viele kommen gar nicht zu uns. Also viel läuft auf schriftlichen Wege, aber in der Tat ist es so, dass wir hier häufig hochemotionale Gespräche haben. Und da ist es vor allem wichtig, dass sich die Mitarbeiter untereinander gut vernetzen und ohne jetzt dabei offiziell dabei in die Tiefe zu gehen, sich auch untereinander Bescheid geben können.
Ja, verstehe.
Und dass sie auch Deeskalationstechniken kennen. Aber man muss wirklich sagen, ganz grundsätzlich ist es in den letzten Jahren festzustellen, dass das ein großes Thema für Behörden ist. Sie bekommen es bestimmt auch außerhalb der Stadt Nürnberg, der Dienststellen mit, dass Rettungskräfte immer mehr angegriffen werden, Polizeieinsatzkräfte. Ja, das nehmen wir hier alle wahr. Dass Menschen nicht mehr einverstanden sind mit den Entscheidungen, dann gleich in die Luft gehen und sich dann auch doch etwas aufbauen.
Würden Sie sagen, da ist diese Hemmschwelle ist ein bisschen niedriger geworden
in den letzten Jahren? Ja, auf jeden Fall.
Was glauben Sie, woher kommt das? Ich meine, Sie machen ja nur Ihren Job eigentlich, ne?
Ja. Also ich denke, es wird halt nicht mehr alles als selbstverständlich angenommen, was Ihnen präsentiert wird. Es gibt einerseits einen gewissen Autoritätsverlust zu beobachten. Also in Anführungsstrichen, bloß weil Ihnen ein Behördenvertreter etwas sagt, muss das nicht als gegeben wahrgenommen werden. Und es gibt schon auch immer wieder die Wahrnehmung, und das sind ja auch Rückmeldungen, die wir aus der Stadtbevölkerung erhalten, dass auch viele oder einzelne Menschen nicht mehr unbedingt gewillt sind, allgemein anerkannte Regeln anzuerkennen und sich auch entsprechend so zu verhalten. Das ist schon etwas, was wir in der Stadtgesellschaft beobachten und was wir auch immer wieder zurückgemeldet bekommen. Und ich glaube, das zieht sich durch viele Teile unseres Alltags. Man bekommt es auch immer wieder von Schulen mit. Man bekommt es, wie gesagt, von den Rettungsdienstkräften, von den Polizeieinsatzkräften mit. Und ebenso zieht sich es eben durch die Behörden.
Und jetzt sind die ganzen Führerscheingeschichten, Führerscheinverlust etc., das ist eine Sache. Mhm. Aber Sie sind ja auch noch zuständig für weitere, sag ich jetzt mal, ja, spezielle Themen, auch wenn es um sowas geht wie Waffen oder Sprengstoff.
Jawohl.
Wie muss ich mir das vorstellen? Kommen dann Leute auf Sie zu? Geht es da dann um Waffenabgabe oder Anmeldung, Jagdschein oder so? Oder?
Ja, naja, jetzt kommt noch ein großer Bereich vom Ordnungsamt. Das ist die Sicherheitsbehörde und weitere Ordnungsangelegenheiten. Da haben Sie es ja schon selber gesagt, da geht es einerseits um die Waffen. Also wir sind Waffenbehörde, wir sind Jagdbehörde, wir sind sogar Fischereibehörde.
Ja, ja.
Das heißt, wir erteilen und entziehen natürlich auch Erlaubnisse nach dem Waffenrecht. Aber klar, zu uns kommen, das muss man sagen, sind ja vorwiegend Jäger und Sportschützen. Aber natürlich gibt es bei uns auch Leute, die das für den privaten Gebrauch nutzen wollen, wobei sich das in der Regel im Bereich um den kleinen Waffenschein dreht. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich bin besonders gefährdet. Ich möchte oder ich benötige auch für mich privat eine Waffe zum Schutz. Da sind wir allerdings äußerst restriktiv.
Das klingt auch schon sehr, also ich...
Wir machen im Übrigen ja auch Waffenkontrollen. Schon allein dafür haben wir zwei Mitarbeiter, die also wirklich...
Wie muss ich mir das vorstellen? Was meinen Sie mit Waffenkontrollen? Dass die Leute zu Ihnen kommen und Sie kontrollieren quasi, was Sie dabei haben?
Nein, oder? Das möchte ich nicht unbedingt haben, dass hier Leute mit ihren Waffen ins Haus kommen, auch angemeldet, sondern wir sind ja gehalten, die Waffenaufbewahrung zu kontrollieren. Das heißt, wir kennen alle Waffenbesitzer in Nürnberg. Das ist ja alles bei uns registriert. Mhm. Und das wird auch durch uns regelmäßig überprüft. Das heißt, es ist, wenn Sie so wollen, ein klassischer, aber dennoch spezifizierter Außendienst. Der geht nach Hause zu den Leuten und guckt, bewahren die ihre Waffen sicher auf.
Ja.
Und das ist auch etwas, das mir besonders am Herzen liegt. Und im Übrigen auch der Nürnberger Stadtrat, den treibt das Thema Waffenrecht immer besonders um.
Gut, aufgrund der aktuellen Entwicklung der letzten Monate ist das ja sicher, ich meine, man hört ja sowas immer wieder, dass Leute ihre Waffen eben nicht ordnungsgemäß lagern und es dann zu Vorfällen gibt. Deswegen hat das natürlich... Ist das nachvollziehbar, dass Sie da so dahinter sind? Weil Sie jetzt Außeneinsätze angesprochen haben. Oder lassen Sie uns noch kurz bei den anderen...
Wir wandern weiter durch die Stockwerke.
Ja, bei den Themen Waffen etc. bleiben. Das Ordnungsamt ist auch zuständig für die ganzen Böllerverbotszonen. Habe ich das richtig im Kopf, dass Sie da an Silvester auch immer diese ganzen Nummern betreuen? Und ich nehme auch an, dass Ihre Leute vom Ordnungsamt dann jetzt auch zum Beispiel die Cannabis-Regeln seit der Cannabis-Legalisierung, dass Sie auch das auf dem Schirm haben.
Also einmal, ja, um das Thema Böllerverbot kümmern wir uns auch, weil das ist im Sprengstoffrecht geregelt und da gibt es ein gesetzliches Verbot, das in unmittelbarer Nähe von Kirchen und so weiter, Seniorenheim und so weiter, nicht geböllert werden darf. Und darüber hinaus ist es aber nur möglich bei ganz konkreten Gefahren, wenn es eben durch Ansammlungen in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen ist aufgrund der Böller, dass wir dort dann ein Böllerverbot erlassen können. Das klären wir jedes Jahr auch mit der Polizei, die ja vor Ort ist, um sich das Ganze anzuschauen und auch zu kontrollieren, wo finden solche Ansammlungen statt. Aber das müssen Sie sehr dezidiert und sehr genau nachweisen. Es gibt einmal deswegen im Bereich auch der Burg ein Böllerverbot und wir haben das in Teilen der Innenstadt auch und haben das sukzessive erweitert. Aber es ist ein Irrglaube, dass wir das für das ganze Stadtgebiet machen können, weil dort eben nicht die Voraussetzungen vorliegen.
Ja.
Was die meisten Menschen stört und auch die Rückmeldungen haben wir natürlich bekommen, ist natürlich auch den Gesichtspunkt der Umweltbelastung oder so, ne? Oder auch unter dem Gesichtspunkt des Tierschutzes. Dafür gibt es schlicht und ergreifend keine Rechtsgrundlage auf Bundesebene. Und das ist eigentlich das, wo man ansetzen müsste. Und zugleich ist es ja ein erlaubtes Gewerbe. Das heißt, die Dinger gehen am, wann geht's los? Ja, 28., 29. Sowas, ja. Gehen die über den Ladentisch und zwar nicht zu knapp.
Ja.
Das heißt, die werden verkauft und entsprechend ist es auch erst einmal erlaubt und es darf auch angezündet werden und gehört ja auch für viele zur Tradition. Ne? Es ist am Abend Silvesterböller zu zünden. Schade ist es natürlich dann, und das haben wir dieses Jahr mitbekommen, wenn auch da sich niemand dran hält und dann schon tagsüber rumgeböllert wird. Und das hat dieses Jahr, also Stichwort wieder Regeln, wie halte ich denn die Alltagsregeln überhaupt ein?
Ja.
Auch ja gegenüber meiner Nachbarschaft.
Wir hatten ja auch einen brennenden Balkon. Ich meine, es war bei der Fleischbrücke oder irgendwo, wo irgendwelche Kids die Raketen dann auf den Balkon geschossen haben. Genau dafür gibt es eben diese Regeln, dass sowas eben nicht passiert.
Ja, das kann Ihnen natürlich in einem anderen Stadtteil auch passieren.
Ja, ja, klar.
Und da stelle ich mir eben oft die Frage, wieso können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass wir uns alle an die Regeln halten? Will ich wirklich an jeder Ecke irgendjemanden haben, der darauf schaut, dass das wirklich nicht passiert?
Ja. Sprengstoffböller, wie gesagt, das ist die eine Seite. Aber darüber hinaus sind ja Tiere auch ein Thema. Sie haben eben schon gesprochen, so Fischerei, Jagd. Aber das Veterinärwesen, das ist auch Ihre...
Das ist auch bei uns. Bei uns gibt es das Veterinäramt als Sachgebiet mit Amtstierärztinnen und Amtsarzt. Die sind zuständig für die Bereiche Tierschutz. Also die sind auch wirklich sehr viel außen unterwegs, auch abends, auch am Wochenende bei Bedarf. Und die reagieren im Prinzip auf Anrufe von Bürgern, wenn es um Tierschutzverstöße geht, werden natürlich auch eigeninitiativ tätig, überprüfen Bereiche, überprüfen Tierhalter, gewerbliche Tierhalter.
Da sind wir dann bei so Fällen, wie so Tierhorder oder sowas, oder? Also so muss ich mir das vorstellen, dass sie
auch klar. Ja. Also das ist natürlich ein besonders drastischer Verstoß. Übrigens auch einer, der die letzten Jahre zugenommen hat. Also Stichwort Animal Hoarding.
Ja.
Also das heißt, dass sie in Wohnungen gehen, wo sie auf einmal 40, 50 Katzen vorfinden. Und das Ganze ist ja auch nicht eindimensional zu sehen, sondern das sind ja oft Personen, die echt ein Problem haben und die auch Hilfe benötigen. Und da haben sich unsere Veterinärinnen auch mit dem Sozialamt, mit dem Allgemeinen Sozialdienst zusammengetan, um an solche Sachen interdisziplinär heranzugehen. Also sich auch zu gucken, ne, was sind es für Menschen, die das machen, benötigen die Unterstützung. Die wenigsten können sich vorstellen, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht. In der Regel geht es ja vielen dieser Tiere nicht besonders gut und die müssen untersucht werden, sie müssen gegebenenfalls auch weggenommen werden.
Ja.
Auch das machen wir, das ist jetzt zwar nicht beim Veterinäramt, sondern das ist auch bei uns in der Sicherheitsbehörde, Rechtsvollzug, Tierschutz. Wir nehmen auch Tiere weg bei besonders dramatischen Verstößen. Das ist immerhin ein gewaltiger Grundrechtseingriff, das ist uns schon klar, ist aber manchmal die letzte Instanz. Aber wenn wir zum Beispiel von Animal Hoarding-Fällen sprechen und es geht mal darum, da meinetwegen 20 Katzen mitzunehmen, das mag sich der ein oder andere relativ leicht vorstellen. Naja, wichtig ist doch, dass die Tiere wegkommen, aber die zweite Frage ist ja immerhin, wohin?
Und das Nürnberger Tierheim ist ja jetzt nicht gerade, also die sind ja rappelvoll.
Eben.
Haben wir ja auch regelmäßig, dass die Unterstützung brauchen für Nahrung und so und generell ein riesen Platzproblem haben.
Kapazitätsprobleme, ne? Das ist ein wichtiger Partner für uns. Aber die kommen wirklich an die Grenzen ihrer Kapazität. Das sind ja nicht nur Animal Hoarding-Fälle. Ich denke, da würde Ihnen das Tierheim ja da noch ganz andere Geschichten erzählen. Wegnahmen, die wir natürlich veranlassen, aber auch Leute, die ihre Tiere zurückgeben, weil sie sich angeschafft haben. Corona war ja so eine Phase, wo viele geglaubt haben, ne? Homeoffice sei Dank oder so ähnlich. Jetzt habe ich mal Zeit, mich um ein Tier zu kümmern und stellen dann danach fest, na, das ist jetzt vielleicht doch nicht so ganz der Fall. Das ist wirklich ein Problem.
Aber darf ich da noch mal kurz einhaken, ja, weil Sie fand ich ganz spannend, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt irgendwie einen falschen Begriff oder sowas verwende, weil Sie eben von dieser Rechtsvollzug-Abteilung gesprochen haben. Wie läuft das dann genau ab? Die quasi Ihre Mitarbeiter gehen dann quasi zu dem Haus hin, zu der Person, wo Sie dann Tiere einsammeln oder irgendwas anderes. Haben die dann Polizisten an Ihrer Seite, die das dann quasi umsetzen? Oder haben Sie spezielle Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die befugt sind, das dann durchzuführen? Haben die einen Zettel dabei von der Staatsanwaltschaft? Wie sieht das aus? Wie läuft das ab?
Na, von der Staatsanwaltschaft nicht, sondern das ist ja ein klassischer Verwaltungsakt, um jetzt mal formaljuristisch zu sprechen. Das heißt, in der Regel müssten wir das so machen, die Veterinäre gehen in einen Bereich und sehen, da läuft es überhaupt nicht und müssen ja dann selber entscheiden, machen wir sofort was oder nicht. Mhm. Manchmal ist es angezeigt, sofort die Polizei hinzuzuholen, die haben ja ein Betretungsrecht, die dürfen in Wohnungen, um das eben sicherzustellen. Manchmal ist es ja auch so, dass eine Situation durchaus mal eskalieren kann. Dann holt man bei Bedarf die Polizei mit hinzu. Aber das reguläre Verfahren wäre das, dass unsere Verwaltungskräfte hier wirklich einfach ein Verwaltungsverfahren durchführen. Das heißt, die schreiben den an, die sagen Anhörung. Jeder hat ja das Recht, wenn ich eine belastende Maßnahme ihnen gegenüber ergreife, dass sie die Gelegenheit haben, sich dazu zu äußern und da auch Dinge vorzubringen, die wir vielleicht noch nicht wussten. Und dann wird eine Entscheidung daraufhin getroffen und das würde dann eben ein Wegnahmebescheid sein. Ne? Und dann könnten wir natürlich auch unmittelbaren Zwang androhen oder so. Also wir haben schon Stufen, wo wir das hoch eskalieren können. Ja. In der Regel versuchen wir das ganz gemütlich hinzubekommen und für alle Beteiligten relativ problemlos. Aber wir können es, wie gesagt, auch hoch eskalieren.
Haben Sie, wenn wir jetzt noch bei den Außeneinsätzen bleiben, haben Sie da vielleicht eine bizarre Geschichte, irgendwas, was Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, wo Sie sagen, okay, das war wirklich ein schwieriger Fall oder vielleicht irgendwas Gefährliches, was Ihnen so spontan in den Sinn kommt?
Naja, wie gesagt, es wären aus meiner Sicht schon die Animal Hoarding-Fälle, es sind die Welpentransporte auch,
ja, das haben wir auch regelmäßig,
die quer durch Europa geschifft werden oder vielmehr gefahren werden. Das sind so Fälle, die gehen einem schon nach. Gefährliche gibt es immer wieder, aber jetzt ist mir zumindest aktuell kein Vorfall in Erinnerung, wo ich jetzt verletzungsbedingte Ausfälle durch die Veterinäre im Kopf habe. Wie gesagt, bei uns sind es immer so die Massengeschichten, die allen sehr, sehr viel Arbeit bereiten und wo man manchmal das Gefühl hat, da enorm viel Arbeit zu investieren, aber das auf Dauer ja nicht abstellen zu können, weil es gibt die Welpentransporte gerade aus dem EU-Osten hin nach Deutschland oder wir sind oft ja auch nur Durchfahrtsland, mhm, ne, hin in alle Bereiche und offensichtlich gibt es ja da auch Käufer, die diese Tiere bestellen, in Anführungsstrichen. Ja. Und da sind halt oft auch wirklich Welpen dabei, die viel zu früh von der Mutter weggenommen wurden. Und das geht einem natürlich auch wirklich nahe. Und ja, ne, man versucht da auch wirklich das Beste dann rauszuholen. Und das ist auch das, denke ich, was dann sehr öffentlichkeitswirksam auch ist. Ansonsten, klar, das wäre vielleicht einmal einen Talk wert, dann auch mit unseren Veterinären. Die können Ihnen sicherlich spannende Sachen erzählen, auch über Würgeschlangen und Ähnliches.
Wild, okay. Also ja, es passiert auch häufiger, dass die so exotische Sachen dann
haben.
Na
klar, die bringen wir dann auf die Reptilienauffangstation nach München.
Okay.
Also das sind alles Sachen, die bei uns anfallen. Und ansonsten sind unsere Veterinäre auch viel zum Beispiel in Sachen Flughafen unterwegs, weil dort Tiere eingeführt werden.
Da hatten wir vor einiger Zeit erst die großen afrikanischen Riesenschnecken.
Nicht nur das, aber auch, weil einfach Tiere wieder eingeführt werden. Hunde, Katzen und so weiter, die vielleicht keinen Heimtierausweis haben, die nochmal in Quarantäne müssen.
Das kommt regelmäßig vor, dass Leute Hunde und Katzen im Flugzeug mitnehmen?
Ja, klar.
Okay.
Das ist einer der Hauptarbeitszeiten, die unsere Leute da einbringen.
Lassen Sie uns noch auf was Positiven jetzt zum Ende hin kommen. Was sind die Sachen, die Ihnen besonders viel Freude machen in Ihrem Beruf hier im Ordnungsamt?
Was mir besonders viel Freude macht, ist zu sehen, wie sich hier im Haus unsere Leute so enorm engagieren für die Themen, die sie jeweils bearbeiten, dass ich häufig nur ein Thema reinwerfen muss und die Leute lassen sich dafür begeistern. Also es ist wirklich auch das Thema Personalentwicklung, Zusammenarbeit. Das macht mir wirklich viel Spaß, weil da menschelt es einfach. Mhm. Und auch einmal im negativen Sinne ist klar, aber auch im positiven Sinne. Und wir können hier auch einiges zusammen bewegen.
An dieser Stelle noch ein abschließendes Dankeschön an Frau Kur für das aufschlussreiche Gespräch. Wir hören uns bei der nächsten Folge Stadtgespräch wieder in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss.
Stadtgespräch, der Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine regionale Podcast-Plattform. Podyou. Vom Funkhaus Nürnberg. Gong 97.1. Nachrichten.
Ich bin Joshua Heise. Die neue Koalition will bis zu den Sommerferien erste wirtschaftliche Entlastungen beschließen. Bundeskanzler Merz kündigte nach dem ersten Koalitionsausschuss bessere Abschreibungsmöglichkeiten, Bürokratieabbau sowie Gesetze zur Umsetzung des 500 Milliarden Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaschutz an. Er erwarte, dass die Länder den Vorhaben zustimmen werden, da Vertreter der Länder den Koalitionsvertrag mitverhandelt hätten, so der CDU-Chef. Im wohl größten Prozess um Kindesmissbrauch in Frankreich ist das Urteil gefallen. 20 Jahre Haft für den Angeklagten. Der pensionierte Chirurg hatte jahrzehntelang insgesamt 299 Patientinnen und Patienten im Alter von durchschnittlich 11 Jahren missbraucht.
Meist waren die Kinder, als er sie missbrauchte, noch unter Narkose, zum Beispiel wegen einer Blinddarmoperation. Manchmal schon wach, allein im Krankenzimmer, ohne ihre Eltern. Der ehemalige Arzt, ein eher unscheinbarer Mann mit Halbglatze, hat alles gestanden. Die Höchststrafe war hier erwartet worden. Was bleibt, ist die Frage, wie es sein kann, dass niemand in seiner Familie oder im Krankenhaus merkte, dass er fast 300 Kinder missbraucht hat. Viele der teils noch heute traumatisierten Opfer können das nicht verstehen. Aus Frankreich, Dorothea Finkbeiner.
Eine Bewerbung als Ausrichter Olympischer Sommerspiele in München hat eine weitere Hürde genommen. Der Münchner Stadtrat hat mehrheitlich dafür gestimmt. Dagegen waren ÖDP Münchenliste und Die Linke die Partei. Das Konzept für die Spiele geht zunächst an den Deutschen Olympischen Sportbund. Allerdings gibt es Ende Oktober auch noch einen Bürgerentscheid. Ohne Zustimmung soll das Projekt für 2036, 2040 oder 2044 nicht weiterverfolgt werden. 300 Millionen Euro für den Ballermann, aber nicht so, wie man denkt. Der Bürgermeister von Palma de Mallorca, Martinez, will die Playa de Palma umfassend umbauen und sanieren und hat dafür ein 35-Punkte-Programm vorgestellt. Unter anderem sollen Straßen und Gehwege erneuert und alte Ein- oder Zwei-Sterne-Hotels in Wohnraum umgewandelt werden. Details will Martinez noch mit Anwohnern und Branchenverbänden absprechen. Eigentlich hätte er morgen an der Verleihung des Karlspreises in Aachen teilnehmen sollen. Jetzt hat der ukrainische Präsident Selenskyj seine Teilnahme laut einem Bericht des Spiegels abgesagt. Grund sei eine drohende russische Großoffensive. Selenskyj hatte bereits am Dienstag mitgeteilt, dass Kremlchef Putin 50.000 Soldaten an der Grenze zur Region Sumy zusammengezogen habe. Der diesjährige Karlspreis geht an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.
Jetzt das Wichtigste aus Franken.
Am Donnerstag vor Pfingsten beginnt in Erlangen wieder die fünfte Jahreszeit, die Erlanger Bergkirchweih. Sie feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Sie wird 270 Jahre alt. Aus diesem Anlass hat die Stadt einen extra Pin aufgelegt. Er ist an allen Kellern und bei einigen Schaustellern zu haben und kostet 5 Euro. Oberbürgermeister Florian Janik hat ihn auf dem Berg vorgestellt.
Auf dem Pin steht natürlich 270 Jahre Berg. Dann ist alles drauf, was man am Berg braucht. Da ist der Keller drauf, da ist das Bier drauf, da ist die Brezen drauf und die Form ist das vom Riesenrad, also von dem prominentesten Fahrgeschäft, alles was Berg ausmacht.
Anstich bei der Bergkirchweih ist nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr zwischen 13,50 Euro und 14 Euro.
Frankens Classic Rock Sender.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride.
Classic Rock Sender Gong 97.1.
Eines jeden Musikers oder einer jeden Band, von einem berühmten Musiker oder Produzenten entdeckt zu werden. Dieser Traum wurde für Tom Kiefer und seine Band Cinderella wahr, als nämlich eines Tages ein ganz großer des Musikbusiness bei einer ihrer Shows auftauchte. Es war nicht der dicke Texaner mit Glatze und Zigarre, sondern ein schlanker Rocker mit Cowboyhut und Sonnenbrille namens John Bon Jovi. John war vom Sound der Cinderella-Jungs schwer begeistert und besorgte ihnen ihren allerersten Plattendeal mit Mercury Records. Das erste Album erschien 1986, es heißt Night Songs und der erste Hit daraus war Nobody's Fool.
91.1 Kino.
Die Uhr tickt, Ethan.
Ja, denn Spezialagent Ethan Hunt hat in Mission Impossible The Final Reckoning nicht mehr viel Zeit. Er ist auf der Suche nach einem neuen Waffensystem, das die Menschheit bedroht. Einen Schlüssel dafür hat er bereits im ersten Reckoning-Film vor 2 Jahren bekommen. Da hatte Hunts Teammitglied Benji ihn auf einen spektakulären Motorradstunt auf einen fahrenden Zug vorbereitet.
Ich sehe den Zug. Und was jetzt?
Und du hast einen Fallschirm.
Und was soll ich jetzt machen?
Ja. Springen.
Ich soll springen?
Ja.
Benji, so funktioniert das nicht. So hoch bin ich nicht. Da ragen überall Felsvorsprünge raus. Ich falle dagegen, bevor sich der Schirm auch nur öffnet.
Ethan.
Benji, selbst wenn ich den Schirm öffnen kann, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, durch das Tal zu fliegen, einen Zug abzupassen und sicher auf ihm zu landen, während er fährt.
Hast du mich gehört?
Ja, ich hab dich gehört. Hey, ich versuche hier nur dir zu helfen, okay? Und jetzt schaltest du einen Gang runter und reißt dich völlig zusammen.
Hunt schafft es, auf dem Zug zu landen. Aber mit dem Schlüssel ist es nicht getan, denn er muss ja in ein Schloss passen. Und das befindet sich auf einem verschollenen U-Boot. Um da ranzukommen, braucht Hunt Hilfe.
Kluge Köpfe auf allen Seiten geraten in Panik.
Was genau ist Ihr Plan?
Sie müssen mir vertrauen. Ein allerletztes Mal.
Ob sich das Vertrauen in Ethan Hunt lohnt, sollte man sich wirklich ansehen. Denn die Action ist spektakulär. Und die waghalsigen Stunts sind nicht aus dem Computer, sondern echt. Zusammen mit den aufregenden Orten ist der Film so geworden, wie sich Hauptdarsteller Tom Cruise Kino vorstellt.
This is all real. All the action's real. It's practical. This movie is, you know, filled with practical action and amazing locations. And it's what I think about cinema.
Klarer Fall, James Bond sieht alt aus gegen das, was Tom Cruise als Ethan Hunt in Mission Impossible The Final Reckoning anstellt. Er ist mit fast 3 Stunden der längste, aber auch der spektakulärste der bisherigen Filme. Stefan Grundler, Redaktion Gong 97.1.
Rock liebt, der findet bei uns sein Zuhause. Wir sind Gong 97.1, Frankens Classic Rock Sender.
Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
Funkhaus Nürnberg. Gong 97.1. Nachrichten.
Ich bin Moritz Einzel. Russland will offenbar erneut mit der Ukraine verhandeln. Außenminister Lavrov schlug laut russischen Medien für den kommenden Montag eine zweite Runde der Friedensgespräche in Istanbul vor. Dort wolle die russische Seite ihr, Zitat, Memorandum für ein Ende des Krieges mit der Ukraine präsentieren. Das Angebot folgt kurz auf die Mitteilung von Bundeskanzler Merz, dass Deutschland die Ukraine bei der Produktion von weitreichenden Waffensystemen unterstützen will. Die neue Koalition aus Union und SPD will zügig Entlastungen beschließen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Es gehe nun Schlag auf Schlag, erklärte Bundeskanzler Merz nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses. Bis zur Sommerpause sollten entsprechende Gesetze auf den Weg gebracht werden.
Deutschland steckt in einer Konjunkturflaute. Die Bundesregierung will die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder flott machen. Im Vordergrund steht dabei ein sogenannter Investitionsbooster. Es soll bessere steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten auf Investitionen sowie Maßnahmen für weniger Bürokratie.